Ich würde mich bei euch glatt als Küchenchef engagieren lassen und meine Frau überreden, sich in italienisches Recht einzuarbeiten. Ursprünglich hatte ich allerdings geplant, diesmal weder als dein Koch noch als dein Freund, sondern als dein Verleger herzukommen. Sie hatten sich einen Platz am Kamin eingerichtet, weil der Nachtwind ungewöhnlich kalt war, und tranken einen Lieblingswein von Ezio und Elide, der schwerer und süffiger war als der gewohnte Silvestri. »Musst du das denn trennen?«, fragte Michael. Hans-Jörg grinste schief, als stecke er sich, wie die Engländer sagten, die Zunge in die Wange. »Wenn ich über das Spesenkonto des Verlages abrechne, eigentlich schon. Allzu kleinlich müsste ich allerdings nicht sein. Nur, dass wir dem Verleger bisher nicht einmal einen winzigen Schemel an unserem Freundestisch eingeräumt haben, setzt meinem Gewissen zu. Unbequem, so ein Gewissen. In der Tat, als hätte man einen Stein im Schuh, der permanent drückt, zerstört die ganze Behaglichkeit. Und wie bekommen wir den Stein nun da raus?« Hans-Jörg rückte die Brille zurecht. »Mach mir nicht vor, du wüsstest das nicht, alter Schwede. Du musst wieder ein Buch schreiben.« Michael beugte sich zum Kaminfeuer und zündete seine Zigarette daran an. »Ich wünschte, ich müsste das nicht mehr. Und ich dachte, den Michael ohne Schreiben, den gäbe es gar nicht.« Flüchtig dachte Michael an Andi, dann erwiderte er: »Es gibt einen, der ganz gut Boccia spielt, einen, der Salat an seine Schildkröten verfüttert und einen, der sich schrecklich gern mit seinen Freunden die Nächte um die Ohren schlägt. Aber du hast schon recht, über kurz oder lang zerrt an all diesen immer der Michael, der schreibt. Es wäre gegen das Schreiben ja auch nichts zu sagen, wenn es nicht stets mit dieser quälenden Überzeugung einherginge, dass ich in Wirklichkeit gar nicht schreiben kann, dass mich demnächst jemand als Scharlatan entlarven wird. Und wie du weißt, entlarvt mich das Heer der Kritiker auch prompt jedes Mal. Das macht es nicht leichter.« »Was willst du?« fragte Hans-Jörg. »Honig um den Bart? Du bist der einzige Autor, der je den Deutschen Jugendbuchpreis zweimal gewonnen hat. Bei Momo nur mit einer einzigen Stimme Mehrheit, wie die Herren Feuilletonisten nicht müde werden, mir vorzurechnen.« Hans-Jörg trank Wein. »Die Herren Feuilletonisten kaufen keine Bücher«, sagte er. »Sesam, öffne dich. Geh und hol deinen Schuhkarton. Dieses Arcanum will ich mir jetzt endlich aus der Nähe anschauen.« Arcanum bedeutete Geheimnis, weil Arca Kiste bedeutete und das, was in Kisten verborgen lag, von alters her geheim gehalten wurde. Michaels Schuhkarton aber war der Geheimhaltung kaum wert. Er hatte ihn bereits seit einer kleinen Ewigkeit nur noch geöffnet, um hastig etwas hineinzustopfen, um es aus dem Kopf zu bekommen, wo es, bis es aufs Papier gebannt war, wie eine Schmeißfliege summte. Hineinzusehen hatte er tunlichst vermieden. Als er jetzt den Deckel hob, weil Hans-Jörg ihn anders nicht davonkommen ließ, war ihm das Durcheinander von zerknitterten Notizzetteln geradezu peinlich. Hans-Jörg aber griff ungeniert hinein und hielt ihm einen der Schnipsel entgegen. »Wir spielen Lotterie«, sagte er. »Ich ziehe, du liest, und zum Schluss entscheiden wir zusammen, welches das gewinnlos sein soll.« Widerstrebend begann Michael zu lesen. »Ein Zirkus soll für einen Chemiekonzern werben, obwohl einer ihrer Artisten durch dessen Produkte krank geworden ist.« Er unterbrach sich. »Das geht nicht. Der Zettel muss weg. Daraus habe ich schon mal ein Theaterstück gemacht, aus dem aber nicht viel geworden ist.« »In Ordnung. Weiter.« Hans-Jörg hielt ihm einen neuen Zettel hin, der nicht mehr war als ein von einer Seite abgerissener Streifen. »Ein Junge gerät beim Lesen eines Buches buchstäblich in die Geschichte hinein und findet nur schwer wieder heraus«, las Michael und ließ den Papierstreifen zurück in den Karton fallen.